Henning Jauernick, Young Money Guide. Richtig mit Geld umgehen und mehr vom Leben haben. Geht es um das Thema Finanzen, haben viele junge Menschen vor allem zwei Kompetenzen. Sie sind Meister im Aufschieben und Meister im Verdrängen. Manche haben nach Jahren im Beruf noch immer keine Gedanken an ihre Altersvorsorge verschwendet. Ihr Geld lassen sie derweil auf einem Girokonto versauern. Andere bezahlen Versicherungen, die ihre Eltern für sie abgeschlossen haben, ohne zu wissen, ob sie diese auch tatsächlich brauchen. Die Unterlagen liegen ungelesen in einem Ordner. Doch vorwerfen kann man ihnen diese Nachlässigkeit nicht. Geld ist in Deutschland weiterhin ein Tabuthema. Kaum jemand spricht darüber. Damit soll nun endlich Schluss sein. In diesen Blinks erklären wir jungen Menschen auf einfache Art die wichtigsten Basics rund um das Thema Finanzen. Von der Wahl der richtigen Bank bis zur Anlage in Aktien und Wertgegenständen. Wer sich früh genug informiert, hat mehr von seinem hart erarbeiteten Geld. Blink Nummer 1. Ein Haushaltsbuch ist nicht spießig, sondern es entspannt. Eigentlich wollte die 24-jährige Studentin Annika den Winter in Südafrika verbringen. Eigentlich. Schon zum Ende des Sommers musste sie jedoch feststellen, dass ihr das Sparen für die Reise nur schwer gelang. Wenn sie so weitermachte, würde sie die Reise streichen müssen. Bitter. Aber ein Haushaltsbuch zu führen, in dem sie ihre monatlichen Ausgaben vermerkt, kam für sie dennoch nicht in Frage. Viel zu spießig, fand Annika. Nur die wenigsten Mitzwanziger können sich mit dem Gedanken anfreunden, ein solches Haushaltsbuch zu führen. Dabei ist es die Grundlage für einen langfristig erfolgreichen Umgang mit Geld. Denn wie soll jemand wie Annika jemals finanziell klarkommen, wenn ihr schon der eigene Haushalt ein Rätsel ist? Ein Haushaltsbuch zu führen bedeutet, dass du jeden Monat all deine Ausgaben in einer Tabelle zusammenfasst. Viele junge Menschen scheuen nicht nur den Aufwand. Sie fürchten sich auch davor, dass sie die Auflistung von Beträgen kleinlich, ja geizig werden lässt. Das ist jedoch ein Fehlschluss. Bloß weil du deine Ausgaben schriftlich festhältst, heißt das nicht, dass du deswegen automatisch damit beginnst, jeden Cent zweimal umzudrehen. Vielmehr sorgt ein Haushaltsbuch für Entspannung. Denn wer zu jeder Zeit weiß, wie viel Geld er zur Verfügung hat, muss sich nicht bei jedem Einkauf die bedrückende Frage stellen, ob er sich ihn überhaupt leisten kann. Das Tolle an einem Haushaltsbuch ist, dass du so deine Konsumgewohnheiten besser kennenlernst. Oder könntest du spontan sagen, welche Summen du allmonatlich in Restaurants oder Modeläden lässt? Außerdem entlarvt es unnötige Ausgaben. Wenn du aufschreibst, wie viel Geld du für ein kaum genutztes Amazon Prime-Abo oder für einen unnötigen Fitnessstudio-Vertrag ausgibst, wirst du daran eher etwas ändern, als wenn die Beiträge monatlich und für dich eher unbemerkt von deinem Konto abgebucht werden. Sicher ist es ein wenig mühsam, alle Ausgaben aufzuschreiben. Aber es gibt heute Wege, Zeit dabei zu sparen. Je mehr Einkäufe du beispielsweise mit deiner EC-Karte tätigst, desto leichter behältst du die Übersicht. Denn in deinem Online-Banking-Account hast du alle Abbuchungen sauber aufgelistet. Das erspart dir das nervige Sammeln von Quittungen. Und aufgepasst! Manche Bank bietet dir sogar die Möglichkeit, deine Buchungen in ein digitales Haushaltsbuch zu übertragen. Ansonsten erstellst du am besten eine Excel-Tabelle mit verschiedenen Kategorien, wie Miete, Lebensmittel, Reisen sowie Mode, Versicherungen und Verträge. Und was du sonst noch für sinnvoll hältst. Der Einfachheit halber kannst du dabei alle Bargeldausgaben in einer einzigen Kategorie zusammenfassen, die du sonstige Bargeldausgaben nennst. Ja, das ist nicht ganz genau. Schließlich bezahlst du nicht nur den Cappuccino in der Kaffeebude um die Ecke in bar, sondern auch die Kinokarte am Abend. Doch um eine grobe Übersicht zu bekommen, genügt es voll und ganz. Blink Nummer 2. Wenn du Bankgeschäfte nur noch online tätigst, lohnt sich der Wechsel zu einer Direktbank. Na, benutzt du noch dein Bankkonto aus Kindheitstagen? Viele junge Menschen wollen sich nicht weiter mit der Wahl einer Bank befassen und bleiben deswegen einfach bei der Bank, bei der ihre Eltern einst ein Konto für sie eröffnet haben. Und dagegen spricht auch überhaupt nichts. In vielen Fällen würde das Konto bei einer Sparkasse auch ausreichen, wenn da nicht die Sache mit den Kontoführungsgebühren wäre. Leider haben gerade die regional aufgestellten Sparkassen mit den dauerhaften Niedrigzinsen zu kämpfen. Niedrigzinsen bedeuten für die Banken, dass sie durch Kredite kaum mehr Geld einnehmen. Eine Folge davon ist, dass die Gebühren für die Kontoführung in den vergangenen Jahren stark gestiegen sind. 7,90 Euro im Monat sind daher nicht ungewöhnlich. Doch das sind fast 100 Euro im Jahr, die du vollkommen unnötig ausgibst. Vielen Menschen ist gar nicht klar, dass sie diese Gebühr zahlen. Wenn du jetzt also entdeckst, dass sie von deinem Konto abgeht, empfiehlt sich ein Wechsel zu einer anderen Bank. Konten ohne Gebühren findest du heute fast nur noch bei Direktbanken, wie zum Beispiel der DKB, Comdirect, ING oder Noris Bank. Diese Geldinstitute verfügen über keine eigenen Filialen mehr. Wenn du alle deine Geschäfte online tätigst, ist dies allerdings auch nicht weiter schlimm. Und selbst wenn du mal ein Problem hast, das sich nur telefonisch klären lässt, reagieren Direktbanken oft schneller als kleine Filialbanken. Praktisch ist auch, dass es bei den meisten Direktbanken inzwischen eine kostenlose Kreditkarte gibt, mit der du ganz einfach an jedem Automaten Geld abheben kannst. Außerdem ist das Abheben von Bargeld europaweit kostenlos, im Gegensatz zu Sparkassen und Raiffeisenbanken. Direktbanken erleichtern dir auch Bankgeschäfte mobil auf dem Smartphone abzuwickeln, da sie meist über übersichtlichere Apps verfügen. Nicht zu vernachlässigen ist der psychologische Faktor beim Wechsel der Bank. Sieh es einmal so: Du sparst nicht nur Geld, der Umstieg kann gleichzeitig auch deinen Einstieg in einen richtigen, ja, erwachsenen Umgang mit deinem eigenen Geld darstellen. Wenn es dann, wie im nächsten Blink, um größere Themen wie Aktienanlagen geht, hast du dafür einen ersten Grundstein gelegt. Blink Nummer 3. Wer Vermögensbildung mit Aktien betreiben will, sollte regelmäßig in einen diversifizierten Sparplan investieren. Was ist wichtig? Worum sollte ich mich kümmern? Und womit verschwende ich nur meine Zeit? Auf diese Fragen geben Millennials manchmal verwirrende Antworten. Ihre Prioritätenliste scheint komplett durcheinander geraten zu sein. So lesen nicht wenige Mitzwanziger 5 Testberichte, wenn sie sich Wireless-Kopfhörer zulegen wollen. Wenn es aber um Anlagen im Wert von Tausenden Euro geht, vertrauen sie ohne mit der Wimper zu zucken dem Berater der Eltern. Oder lassen es gleich ganz. Dabei kann es sich lohnen, sich einmal selbst mit dem Thema Aktien auseinanderzusetzen. Ja, genau. Je früher, desto besser. Um dir klarzumachen, wie viel du auf diese Weise schon mit wenig Geld und ohne viel Börsenwissen verdienen kannst, nimm einfach mal folgende Rechnung. Wenn du im Jahr 2000 damit begonnen hättest, monatlich 100 Euro in einen diversifizierten Weltaktiensparplan zu investieren, also einen Plan, mit dem du dich an einer Vielzahl gut laufender internationaler Unternehmen beteiligst, hättest du dich im Jahr 2015 über 32.220 Euro freuen dürfen. Du hättest dir in 15 Jahren also rund 14.220 Euro an passivem Einkommen erwirtschaftet, da der Aktienmarkt in diesen Jahren durchschnittlich 7,5% Rendite erzielen konnte. Und das, obgleich in diesem Zeitraum 2 Börsencrashs fielen. Natürlich gibt es nicht immer genau diese Rendite. Die Weltwirtschaft legt nicht immer nur zu. Aktienkurse einzelner Unternehmen schwanken sogar stark. Dennoch ist der Aktienmarkt im Gesamten langfristig immer ein Wachstumsmarkt gewesen. Über die vergangenen 100 Jahre betrug die Aktienmarktrendite jährlich durchschnittlich 5%. Und das nach Abzug der Inflation. Zu echten Krisen werden deine Aktiengeschäfte daher nur, wenn du nicht breit genug streust. Also dein Geld in einzelne Unternehmen steckst oder wenn du ungeduldig wirst und dein Geld zu schnell wieder rausnimmst. Wer langfristig in einen diversifizierten Sparplan investiert, dem ist ein gutes Verhältnis von Rendite und Risiko fast garantiert. Gegen eine weiterhin positive Entwicklung der Weltwirtschaft und damit des Aktienmarkts sprechen nur Krisen im Ausmaß eines Atomkriegs oder einer weltweiten Seuche. Nun bleiben aber noch ein paar Fragen zu klären. Welchen Aktiensparplan sollst du nehmen? Und wie läuft das genau mit dem Investieren? Damit geht's weiter im nächsten Link. Link Nummer 4. Mit ETFs bist du bei der Geldanlage auf der sicheren Seite. Im vorigen Link haben wir dir gezeigt, dass es langfristig lukrativ und vor allem risikofrei ist, die durchschnittliche Aktienrendite eines Markts einzufahren. Und hier kommen die sogenannten ETFs ins Spiel. Ein ETF, kurz für Exchange Traded Fund, ist ein sogenannter passiver Indexfonds. Das heißt, ein Computerprogramm bildet einen Index nach, beispielsweise den deutschen Leitindex DAX, der aus den 30 größten börsennotierten Unternehmen mit Sitz in Deutschland besteht. Indem du in den ETF investierst, der den DAX abbildet, investierst du also in all diese Firmen gleichzeitig. Gewinnt der DAX an Wert, gewinnt auch dein ETF. Fällt der DAX, fällt auch dein ETF. Doch da die Märkte auf lange Sicht im Durchschnitt zulegen, bist du mit einem langfristigen Investment dennoch relativ sicher. Noch sicherer wird es, wenn du einen noch größeren Markt abdeckst. Je breiter diversifiziert ein Index ist, also je mehr Märkte er abbildet, desto besser. Deswegen empfiehlt es sich, in einen ETF wie den MSCI World zu investieren, der beinahe den gesamten Weltmarkt abbildet. Er umfasst etwa 1600 Firmen aus 23 Staaten. Seine Rendite lag zwischen den Jahren 1975 und 2018 bei 8,7% pro Jahr. ETFs berechnen im Gegensatz zu anderen Aktien oder Hedgefonds nur eine minimale Verwaltungsgebühr von 0,1 bis 0,5%, da es hier auch keinen aktiven Fondsmanager gibt. Bei diesen entstehen nicht selten Gebühren von 5%. Eine weitere tolle Sache ist, dass du schon mit sehr wenig Geld loslegen und dich quasi erst einmal ausprobieren darfst. Du kannst ETFs ganz einfach selbst mithilfe eines eigenen Online-Depots kaufen, da sie genau wie Aktien und Anleihen jeden Tag an der Börse gehandelt werden. Gute Depotanbieter für ETFs sind zum Beispiel Flatex, Onvista Bank oder Comdirect. Schon für einmalig 25 Euro kannst du in einen Weltindexfonds investieren und dich damit an den größten Unternehmen der Welt beteiligen. Einfach nur, um das Ganze mal auszuprobieren. Langfristig ergibt es aber Sinn, dass du regelmäßig einzahlst. Schon 100 Euro im Monat können dich, wie du im vorigen Blink gehört hast, weit bringen. Blink Nummer 5. Das Thema Rente solltest du nicht aufschieben. Ja, auch die Rente ist ein Thema, das sich praktisch von allein aufschiebt. Wer heute 25 Jahre alt ist, für den erscheinen die verbleibenden 40 Jahre bis zur Rente als eine Ewigkeit. Beinahe unmöglich, sich vorzustellen, wie die Welt dann aussehen wird. Wieso sollte man also heute schon zu viele Gedanken daran verschwenden? Ganz so unbedarft solltest du aber nicht sein, denn ein Problem können wir heute schon mit Gewissheit voraussagen. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Auf eine Folge daraus musst du dich einstellen. Es wird in einigen Jahrzehnten, wenn du alt bist, nicht mehr genug junge Menschen geben, die für dich in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Die gesetzliche Rente wird daher zukünftig kaum mehr als eine Mindestabsicherung sein. Du wirst mit ihr möglicherweise nicht deinen Lebensstandard halten können. Um die Verluste bei der gesetzlichen Rente abzufedern, die der demografische Wandel nach sich zieht, solltest du zusätzlich vorsorgen. Auch hier ist ein ETF-Sparplan, wie wir ihn dir im vorigen Blink vorgestellt haben, sinnvoll. Schon mit 100 Euro im Monat würdest du bei einer durchschnittlichen Jahresrendite von 5% nach 35 Jahren auf 111.320 Euro kommen. Daneben besteht die Möglichkeit, in eine Riester-Rente einzuzahlen. Der Vorteil ist hier, dass du dabei staatliche Zuschüsse erhältst. Solltest du fest in einem Unternehmen angestellt sein, das dir eine Betriebsrente anbietet, solltest du auch diese in Anspruch nehmen. Dabei zahlst du monatlich einen kleinen Teil deines Verdienstes in die betriebliche Altersvorsorge ein. Oft schießt der Arbeitgeber noch etwas dazu. Apropos Vorsorge: Welche Versicherungen brauchst du wirklich? An der Haftpflichtversicherung führt kein Weg vorbei. Ansonsten kann beispielsweise ein Unfall, den du verursachst, schnell mal im fünf- oder sechsstelligen Bereich enden. Ebenfalls sinnvoll ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung, kurz BU. Ja, es klingt unglaublich. Doch jeder fünfte Arbeitnehmer wird irgendwann berufsunfähig. Der Grund mag ein Bandscheibenvorfall sein oder auch ein Burnout. Die BU sichert dich ab für den Fall, dass du deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst. Denn wer krank wird, steht so gut wie immer vor finanziellen Sorgen. Wenn du es dir also leisten kannst, monatlich in eine solche Versicherung einzuzahlen, solltest du das auch tun. Wichtig? Die BU solltest du so früh wie möglich abschließen, damit du einen günstigen Tarif bekommst. Denn je älter du bist, desto höher ist auch das Risiko, krank zu werden. Und dementsprechend teurer wird dann die Police. Eine Lebensversicherung nutzen viele als private Vorsorge fürs Rentenalter. Aber sinnvoll ist sie nicht. Mickrige Zinsen und hohe Verwaltungsgebühren führen dazu, dass eine solche Versicherung durchschnittlich nur 0,14% an Rendite abwirft. Also vergiss das ganz schnell wieder. Blink Nummer 6. Investments in Immobilien sind riskant, Gold bringt zu wenig Rendite. Hat dir in letzter Zeit jemand empfohlen, noch in Dinge zu investieren, die einen sogenannten realen Wert haben? Falls ja, könnte es daran liegen, dass Bücher, die einen Finanzcrash prophezeien, immer wieder die Bestsellerlisten anführen. Erst wird darin der große Kollaps vorhergesagt und dann empfohlen, das Geld in reale Werte wie Gold, Immobilien oder Land zu stecken. Doch was ist dran an solchen Investments? Fangen wir mit den Immobilien an. Hier gilt, trotz des Booms auf diesem Markt solltest du lieber deine Finger von Immobilien lassen. Vor allem dann, wenn du nicht darin wohnen, sondern sie nur als reine Investitionsobjekte nutzen willst. Denn ob der Wert eines Hauses oder einer Wohnung steigt, hängt davon ab, wie begehrt der Wohnraum in der jeweiligen Lage zukünftig sein wird. Ein Faktor, den niemand wirklich voraussagen kann. Selbst Profis nicht. Klar, bis zuletzt waren auf Immobilienmärkten sehr gute Renditen zu erzielen. Doch niemand kann garantieren, dass die Entwicklung auch so weitergeht. Wer sein ganzes Geld für eine Immobilie ausgibt, setzt sich einem erheblichen Klumpenrisiko aus. Ein Klumpenrisiko entsteht, wenn du all dein Vermögen in eine einzige Sache steckst. Egal, ob es eine Aktie ist oder eine Immobilie. Breit gestreut anzulegen, wie zum Beispiel in ETFs, ist das Gegenteil von Klumpen. Was außerdem gegen Immobilieninvestments spricht, sind die hohen Nebenkosten. Auf dich kommen eine Grunderwerbssteuer, Notarkosten und eventuell auch Maklergebühren zu. Und dann auch noch jede Menge Zeit. Denn du musst dich schließlich um die Mieter, Nachmieter, Renovierungen und Reparaturen kümmern. Daneben wird vor allem Gold immer wieder empfohlen. Aber auch das Wertmetall gibt als Anlage nur wenig Sinn. Wenn es auch im Vergleich zu Immobilien weniger arbeitsintensiv ist, du kaufst einmal Goldmünzen und verwahrst sie dann in einem Safe, wirft Gold schlichtweg keine gute Rendite ab. Die betrug nämlich, nach Abzug der Inflation, seit dem Jahr 1900 gerade mal ein schlappes Prozent pro Jahr. Reich wirst du mit Gold in jedem Fall nicht. Sicher, bei einem kompletten Zusammenbruch der Wirtschaft stehst du mit Gold auf der richtigen Seite. Wenn du von einem solchen Szenario ausgehst und mit etwas Gold als Rücklage besser schlafen kannst, dann nur zu. Doch im Prinzip müsstest du dir dann auch noch einen Vorratsbunker zulegen, in dem du Lebensmittel hortest. Blink Nummer 7. Damit Geld nicht der Liebe in die Quere kommt, müssen Paare offen über Finanzen reden. Dass Christina mehr als 1.000 Euro für einen Entsafter ausgegeben hat, trieb Jerome an den Rand der Verzweiflung. Wie kann man nur so unvernünftig mit Geld umgehen? Tobte er. Ein Gerät für 200 Euro hätte es doch locker auch getan. Christina hingegen war sich sicher. Nein, es musste dieser Entsafter sein. Er sei den Preis in jedem Fall wert gewesen. Derartige Reibereien gehören in nicht wenigen Beziehungen zur Tagesordnung. Eine Allensbach-Studie konnte sogar zeigen, dass Geldfragen zu den häufigsten Streitauslösern in Partnerschaften zählen. Paare zanken sich, weil die eine ganz anders mit Geld umgeht als der andere. Ob jemand lässig seine Kreditkarte zückt oder vorsichtig jede Münze wiegt, liegt an verschiedenen Faktoren. Die Sozialisierung spielt hier eine große Rolle. Der Konfliktstoff ist also da. Doch wie geht man mit ihm um? Es gibt einige Vorkehrungen, die Paare treffen können, um belastenden Auseinandersetzungen ums Geld vorzubeugen. Mit dem Drei-Konten-Modell beispielsweise, wäre es bei Christina und Jerome wohl gar nicht erst zum Streit gekommen. Drei-Konten-Modell heißt, beide Partner behalten ihr eigenes Konto, überweisen dazu aber monatlich einen vorher ausgemachten Betrag auf ein gemeinsames Haushaltskonto, von dem Lebensmittel und Miete bezahlt werden. Christina und Jerome hatten aber ihr Einkommen ganz auf nur ein Konto verlegt, auch wenn das für viele zu einer Liebesbeziehung gehört. Streit ist da programmiert. Und der ist kaum romantisch. Des Weiteren gilt, Paare müssen unbedingt offen über Geld sprechen. Das hört sich banal an, doch leider ist das Thema Finanzen immer noch ein mit Scham besetztes Thema. Auch unter Menschen, die sich sehr nahe stehen. Über Einnahmen wird rumgedruckst, Ausgaben werden verschwiegen. Das führt nicht selten zur Eskalation. Wenn es um die Familienplanung geht, zieht die Frau finanziell oft den Kürzeren. Viele verzichten heute noch auf eine Karriere, weil sie sich zuerst um ihre Familie kümmern. Als Mütter arbeiten sie dann nur noch in Teilzeit, während der Mann weiter in Vollzeit tätig ist. Das bedeutet jedoch auch, dass Frauen weniger Rente erhalten und somit einem größeren Risiko ausgesetzt sind, im Alter zu verarmen. Um den Lohnverzicht seiner Partnerin für diese Zeit auszugleichen, könnte der Mann beispielsweise eine private Altersvorsorge in Form eines ETFs einzahlen. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass wer groß investieren will, klein anfangen muss. Wenn du dir noch nicht viele Gedanken um deine Finanzen gemacht hast, solltest du zunächst damit beginnen, ein Haushaltsbuch zu führen und eine für dich passende Bank finden. Fühlst du dich dann bereit für Größeres, sind ETFs die ideale Grundlage für langfristige Investments. Was du konkret umsetzen kannst, ist, eine Steuererklärung abzugeben. Selbst wenn du fest angestellt bist, lohnt es sich für dich oft, eine Steuererklärung anzufertigen. Zum Beispiel kannst du Werbungskosten ohne Nachweise von der Steuer absetzen. Etwa deinen Arbeitsweg. Das waren unsere Blinks zu Young Money Guide. Richtig mit Geld umgehen und mehr vom Leben haben. Von Henning Jauernick. Tschüss und bis bald.